Übersetzung der Predigt vom 23.05.2020 von Pastor Jefim. Das Thema lautet Distanz. Ich habe so ein Thema genommen. Distanz heißt es. Denkt nach, was mir den Anstoß gegeben hat, nämlich genau dieses Thema zu nehmen. Das Wort Distanz. Es ist mit dem Coronavirus verbunden. Egal, wo du hingehst, ist 1,5 bis 2 Meter Distanz und so weiter. Wir sind Zeuge davon, nicht wahr? Kommt nicht zu nah. Du bist gefährlich für mich. Ich bin gefährlich für dich. Halte dich lieber fern. Also, wenn wir über Distanz reden, meinen wir einen bestimmten Abstand zwischen den Menschen oder zwischen Objekten oder Sachen. Damit sind alle einverstanden, nicht wahr? Aber ich möchte jetzt nicht darüber reden, sondern über die geistliche Distanz, die wir einhalten sollen. Das ist viel wichtiger. Also geistliches Verständnis der Distanz. Gottes Wort sagt, dass wir heilig sind. Stimmt das? Heilig heißt getrennt. Wovon? Von der Welt, der Sünde, der Bosheit und so weiter, von allen Gottlosen. Wir sind von den Taten dieser Welt getrennt, von den Gräuel dieser Welt, den Gewohnheiten dieser Welt, den Schätzen dieser Welt und so weiter. 1. Johannes 2,15. Liebe nicht die Welt und was in der Welt ist. Zwischen Gläubigen und der Welt gibt es Distanz. Sie muss man bewahren und nicht erlauben, zueinander nahe zu kommen. Ich wiederhole, zwischen Gläubigen und der Welt gibt es Distanz. Sie muss man bewahren und nicht erlauben, zueinander nahe zu kommen. Das muss man im Kopf behalten. Daran muss man immer denken. Und was wichtig ist, nicht in das fremde Territorium eindringen, nicht in das fremde Territorium gehen. Als wir noch in Kiew waren, wir waren mit einer Familie bekannt, Mutter und Tochter. Die Mutter war gläubig, viele Jahre schon. Die Tochter aber noch nicht so lange. Sie entschloss sich, ihrer Neugierde nachzugehen. Sie kam einmal in eine Versammlung, wo man sich praktisch mit Okkultismus beschäftigte, mit Gräuel. Sie war einfach neugierig. Vielleicht hat jemand einen Tipp gegeben, man weiß es nicht. Sie ist in dieses fremde Territorium gegangen. Es ist nicht spurlos für sie geblieben. Man hat nachher lange für sie gebetet. Sie ist besessen geworden. Warum? Sie ist in das fremde Territorium gegangen. Der Herr sagt, dass wir uns entfernen sollen von jeglicher Bosheit, Verwirrung, von jeglicher Verführung, falscher Lehre, falschen Handlungen. Ich kenne nicht ihr Schicksal, da wir ausgewandert sind, aber ich hoffe, dass der Herr sie befreit hat. Das ist die Warnung für jeden von uns. Nicht in das fremde Territorium gehen. Wir sollen uns merken, dass wir von der Welt abgetrennt sind. Wir sind von allen okkulten Sachen getrennt, von jeglicher Verwirrung und Verführung, getrennt von dieser Welt. Wir sind abgetrennt. Wir sind Heilige des Herrn. Das heißt nicht, dass wir die Nase hochziehen und uns auf die Brust schlagen können, als ob wir etwas Besonderes wären. Nein, aber unser Leben, wie das Wort sagt, muss ein Brief Jeschuas sein, unseres Herrn und Retters sein. Manchmal beschuldigen wir den Satan, falls wir Probleme kriegen. Ich denke, jeder von uns in seiner Praxis, wo man sagte, ah, das ist der Teufel, Verfluchter, er hat mich verführt oder betrogen. Und so weiter. Aber nicht immer ist der Teufel daran schuld, indem wir schlechte Taten durchführen. Ich erinnere mich an eine Geschichte. In einem Kloster an irgendeinem Tag hat man Fasten angekündigt. In Klostern gibt es sowas oft, vielleicht jede Woche. Ein junger Mönch hatte ein Einzelzimmer. Er dachte, keiner wird ihn sehen. In die Küche konnte er nicht rein. Er hatte kein passendes Werkzeug, um irgendwas zu kochen oder backen zu können. Es gab keine Möglichkeit. Und er kam darauf, aha, ich habe einen Löffel, eine Kerze, Streichholz und ein Ei. Es gibt Wasser. Er goss ein bisschen Wasser in den Löffel, legte das Ei rein, zündete das Feuer an. Und hier kommt ein Mönch ohne Klopfen, ohne Einladung herein. Er sagte, was soll das? Heute ist ein Fastentag. Was machst du? Er meinte, oh, der Teufel, dieser Satan hat mich verführt. Und der Satan steht beiseite und sagt, auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Deswegen durch Beschuldigung wollen wir unsere falschen Taten rechtfertigen. Deswegen sollen wir vorsichtig sein. Wenn wir jemanden beschuldigen, müssen wir zuerst uns selber prüfen. Handeln wir richtig? Entspricht das dem Wort Gottes, seinem Willen und so weiter? Das Wort Gottes sagt uns, dass wir uns selber erforschen sollen, den Herrn bitten, dass er uns prüft und auf den ewigen Weg lenkt. Ich möchte euch erinnern, ich weiß, ihr kennt das, aber durch diese Erinnerung wecken wir eure Eifrigkeit. Lesen wir Psalm 139, die Verse 23 bis 24 dazu. Es ist nützlich, sich ab und zu ihm, also diesem Psalm, zuzuwenden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. David sagt: Erforsche mich, Gott, der Gesalbte des Herrn. Jeschua sagt in Matthäus 5,48: So sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das, was der Herr von jedem von uns erwartet. Man muss danach streben, um Gottes Wille zu erfüllen. Das wird nützlich für jeden von uns sein. Das ist notwendig, sich nach der Vollkommenheit zu streben. Also, es ist notwendig, sich vor der weltlichen Vergnügung zu hüten, sich fern davon halten, was diese Welt uns anbietet. Diese Welt aber bietet uns sehr, sehr viel an. Das wisst ihr. Also, es ist Gottes Standard etabliert, über den es nicht möglich ist, ihn zu überschreiten. Ich wiederhole, es ist Gottes Standard etabliert, Gottes Wort, seine Gebote, durch die es nicht möglich ist, sie zu überschreiten. Vielleicht manche von uns könnten sagen, sind uns dann manche Vergnügungen entzogen? Nein, Gottes Wort sagt nicht, dass uns alles verboten zu tun ist. Wir können nichts machen. Wir müssen uns in unseren Zellen einschließen, niemanden sehen, niemanden kennen. Und uns betrifft nichts, was in der Welt abgeht. Natürlich nicht. Also, uns als den Gläubigen sind viele Vergnügungen vorbereitet. Aber sie sind auf keinen Fall mit der Sünde und dem Wahnsinn verbunden. Sie sind auf keinen Fall mit Verwirrungen verbunden. Wenn die weltlichen Menschen Vergnügung, Genuss in dem finden, was diese Welt ihnen anbietet, das ist ihre Sache, das ist ihr Problem, ihr Kummer. Arme Menschen, sie haben nichts mehr, was sie genießen können. Sie haben keine Zukunft, kein ewiges Paradies. Sie haben Jeschua nicht, um sich an seiner Brust zu schmiegen und um seine Gegenwart zu genießen, zu beten zu ihm, den Herrn zu erkennen, Gottes Wille zu erkennen, zu erfüllen. Das ist das, in dem die Kinder Gottes Vergnügen finden, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, in seiner Gegenwart zu sein. Es gibt nichts Besseres. Und was uns erlaubt ist, der Herr lässt zu, wenn wir in den Urlaub fahren, wir genießen diesen Urlaub, genießen die Erholung, verschiedene Dinge, die uns erlaubt sind, die wirklich in uns die Freude auslösen. Wenn wir uns zum Beispiel einen Film anschauen, es gibt viele wunderbare Filme für Gläubige, ohne Lüsternheit, ohne diese weich gesagt unanständigen Bilder, wo es sich um die Heldentat dreht. Wie wir zum Beispiel einen Film gesehen haben, wo ein Verwundeter die Menschen rausgetragen hat. Er hat so viele Menschen gerettet. Während des Zweiten Weltkrieges, als im Territorium von Japan ein Gläubiger sich weigerte, die Waffen in die Hand zu nehmen und auf die Menschen zu schießen. Und wie viele Menschen hat er gerettet? Der Film heißt Hacksaw Ridge, die Entscheidung. Falls ihn jemand nicht gesehen hat, wir raten, ihn anzuschauen. Ein wunderbarer Film. Mir hat auch sehr gefallen der Film Was würde Jesus machen? Ein wunderbarer Film und viele andere. Wir genießen das wirklich, was der Herr uns schenkt, was uns zum Guten dient, für unser geistliches Wachstum. Das ist sehr wichtig. Also der Herr hat viele, sehr viele Vergnügungen für die Gläubigen vorbereitet. Ich möchte euch an eine Episode erinnern in 1. Samuel, als das israelische Volk zu Samuel sagte, wir wollen den König. Sie wollten den König über sich haben, aber nicht den Herrn. Es war Erntezeit und der Herr schickte Donner und Regen. Die Menschen haben sich erschrocken und bitteten Samuel, für sie zu beten. Sie haben verstanden, dass sie gesündigt haben. Und Samuel stand für sie auf. Er sagte in 1. Samuel 12,23: Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Er hat wunderbar verstanden, dass der Wunsch des Volkes, einen König zu haben, aus welchem Grund haben sie danach verlangt? Warum wollten sie ihn? Weil die Kinder Samuels nicht mehr so waren wie Samuel. Sie verstanden, dass Samuel alt geworden ist, statt ihn seine Kinder die Stafette übernehmen. Und natürlich wird es nicht für sie das Heil sein. Sie werden sich nicht um das Volk Israel kümmern. Da haben die Nachbarn den König. Er hat Verantwortung vor ihnen. Alle knien sich vor ihm nieder. Alles scheint gut zu sein. Aber der Herr zeigte ihnen, Samuel war sehr deprimiert, aber der Herr sagte zu ihm, Sie haben nicht dich, sondern mich gering geachtet. Aber stelle über sie den König, so wie sie das wollen, damit sie erkennen, welche Verpflichtungen sie haben werden. Er hat alles aufgezählt. Wenn wir das Thema Distanz angesprochen haben, möchte ich hierzu ein Beispiel bringen. In alten Zeiten, als es noch keine Autos, sondern Kutschen und Fuhrwerk gab, waren da reiche Menschen, die mieteten den Kutscher. Und eine Frau, die großen Reichtum besaß, kündigte einen Wettbewerb an. Wer würde an die Stelle des Kutschers besser passen? Weil es mit der Sicherheit verbunden ist. Jemand beschleunigte, nahm also mehr Geschwindigkeit zu, um zu zeigen, wie gut er ist. An diesem Wettbewerb kam ein Bewerber. Sie sagte zu ihm, Hier ist der Abhang. Auf welchen Abstand können Sie sicher heranfahren? Er sagte, circa 2 Meter von diesem Abhang. Und sie warteten Und sie holte den zweiten und stellte die gleiche Frage. Mit welchem Abstand können Sie an den Abhang mit Sicherheit heranfahren und die Garantie geben, dass alles gut sein wird? Er dachte nach und meinte, 1 Meter. Warten Sie, kommt der dritte Mensch herein, stellt ihm die gleiche Frage. Er antwortete, ich habe es nicht ausprobiert. Ich versuche mich immer fern von den Gefährlichkeiten zu halten, verstehen Sie? Ich habe das Schicksal nicht geprüft, um zu zeigen, wie cool ich bin, dass es mir nichts kostet, ich habe keine Angst und so weiter. Er zeigte, dass er den Herrn nicht versucht und dass er sich weiter von den Gefährlichkeiten fernzuhalten versucht. Preist dem Herrn. Ich möchte euch jetzt an den Psalm 1,1 erinnern. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist sehr, sehr wichtig für alle Menschen, besonders für die Gläubigen, weil es gibt Menschen, die Nervenkitzelliebhaber sind. Sie meinen, dass sie geistlich reif sind, gefestigt. Nichts Schlechtes klebt an ihnen, ihrer Meinung nach. Nichts Unreines kommt in ihr Herz und in ihren Sinn herein. Einfach aus der Neugierde höre ich es mir an und gehe dann weg. Aber das nennt sich Verführung, weil, bevor der Mensch sich schafft, umzudrehen, der Teufel zieht ihn schon in die Falle, wie ein Fisch an der Angel, wie an dem Haken, und du bist schon in seinen Händen. Deswegen Apostel Paulus in Galater 6,1 warnt, zu wem spricht er? Zu den Gläubigen. Brüder und Schwester, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Sind wir geistlich? Kann man Amen sagen? Wir sind geistlich. Einerseits müssen wir helfen, wieder zurecht zu kommen, denjenigen, die gesündigt haben, die gestolpert sind. Das müssen wir tun. Das ist Gottes Wille. Andererseits, falls es jemanden gibt, der beschuldigt, ah, du bist so und so einer, fängt also an, den Mensch zu beschuldigen. In dem Fall rät Apostel Paulus, dass wenn wir jemanden helfen, wieder zurecht zu kommen mit sanftmütigem Geist, dass jeder auf sich selbst sieht, um nicht versucht zu werden. Das ist sehr wichtig. Vor allem, wie unser lieber Herr sagt, sehr viele sehen Staubkorn im Auge des Bruders oder der Schwester. Er sagt, um das zu sehen, hole zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du sehen und einschätzen und diesem Menschen helfen können. Aber zuerst musst du den Balken aus deinem Auge rausnehmen. Das ist wichtig. Ehrlich gesinnte Menschen sehr oft sagen, wenn du sie fragst, könntest du helfen, irgendwas zu machen, zum Beispiel in der Gemeinde, die Tische, Stühle aufzustellen, irgendwas zu helfen, zu bringen und so weiter. Sie antworten, was werde ich davon haben? Denk dir, dass ich nur dazu fähig bin, nicht auf etwas mehr. Und der Wunsch, vorne zu stehen, so dass man ihn sieht, ihn ehrt, vielleicht sich beugen mit ihm, vor ihm. Was werde ich davon haben? Also unbedingt nach seinem Vorteil suchen. Aber das ist ein irdisch gesinnter Mensch. Und das, was sagt der Geistliche? Welche Ehre von dem, was ich machen werde, bekommt der Herr, bekommt Gott? Unser Ziel, sich von der Sünde zu distanzieren und dem Herrn zu dienen. in allen Situationen, zu jeder Zeit, ihm treu zu bleiben, ihm folgen, ohne nach rechts oder nach links abzubiegen, sein Wille erkennen und erfüllen. Sein Wille ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich möchte euch noch einige Stellen aus der Schrift vorlesen. 1. Korinther 15, 33. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich wiederhole, das ist sehr wichtig. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn man euch einlädt und ihr wisst, dass dort getrunken wird, zuerst fängt es kulturell an, langsam, aber dann wächst es in die offene Trinkerei. Ihr aber sagt, ich bin ein gläubiger Mensch. Nein, nein, es wird mich nicht berühren. Keiner wird mich zwingen und so weiter. Aber ihr werdet es nicht mal schaffen, euch umzudrehen, wie man euch in diese Gespräche verwickelt, in dieses Gräuel, in diese Anekdoten, in diese Seichtheit und so weiter. Deshalb warnte der Herr durch den Apostel Paulus, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Der nächste Vers 34. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zu Schande. Und in dem neuen jüdischen Testament steht geschrieben: Kommt zur Vernunft, lebt rechtschaffen und hört auf zu sündigen. Es gibt Menschen, denen die Erkenntnis Gottes fehlt. Das sage ich zu eurer Schande. An wen wendet er sich? An wen wendet sich der Apostel Paulus? Natürlich an die Gemeinde in Korinth. Nicht zu denjenigen, die Gott nicht kennen, sondern zu den Gläubigen. Und die Gemeinde in Korinth war nicht ein Neuling, sondern sie war gefestigt. Aber so hat der Apostel Paulus es gesehen, dass sie in Gefahr sind. Werdet doch nüchtern, ihr habt Probleme, denkt nach, tut Buße, sündigt nicht. Benehmt euch gottgefällig, weil leider muss ich feststellen, zu eurer Schande, dass ihr nicht alle gläubig seid, die sich gläubig nennen. Leider. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man zu dem gläubigen Mensch sagt, du kennst Gott nicht? Das ist schrecklich. Könnt ihr euch so eine Situation vorstellen? Man kommt zu euch und sagt, du kennst Gott nicht. Das ist furchtbar, das ist schrecklich. Und leider, das ist nicht selten, dass der Mensch regelmäßig Gottesdienste besucht, verherrlicht den Herrn, hört die Predigten an, ist bereit, irgendetwas zu machen. Aber es ist in ihm etwas, was man in ihm sehen kann, seine Werke, seine vielleicht ausgesprochenen Gedanken. Und sie ziehen den Beschluss, dass der Mensch Gott nicht kennt. Das ist schrecklich. Deswegen muss man beten, besonders für die Mitglieder unserer Gemeinde. Wie wir wissen, kommen immer mehr Leute aus verschiedenen Gemeinden, verschiedener Denominationen, die sich Gläubige nennen. Sie haben schon den Bund geschlossen. Vielleicht ist jemand im Heiligen Geist getauft, aber benimmt sich so, dass eine große Frage entsteht, ob er Gott überhaupt kennt. Es ist wichtig. Ich möchte euch eine bekannte Stelle vorlesen. Ich zweifle nicht daran. Aber wie ich schon vorher sagte, um die Eifrigkeit zu erwecken, damit ihr es nicht vergisst. Wir lesen in Galater 5,16. Ich wiederhole, er wendet sich an die Galatergemeinde. Das ist für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und ab dem 19. Vers geht die Aufzählung weiter. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich wiederhole, an wen wendet er sich? Zu der Gemeinde, zu den Gläubigen. Und möge uns alle der Herr bewahren vor allen diesen Gräueln, vor dem Gräueln dieser Welt, damit in unsere Ohren nicht die Lüge dieser Welt reinkommt und es unsere Herzen nicht berührt und nicht die Wurzeln schlägt, dass Gottes Ehrfurcht uns alle erfüllt, damit Gottes Wille, der gute, wohlgefällige und vollkommene, sich im Leben eines jeden von uns erfüllt. Gottes Wille, der gute, wohlgefällige und vollkommene, und dass wir Salz und Licht für diese Welt werden, das Werkzeug in Gottes Händen, seine Zeugen, Knechte des Herrn, der höchste Name, den wir haben können, das ist der Name Knecht des Herrn. Und möge der Herr uns alle segnen, Gottesknechte zu sein, ihm treu zu sein, seinen Willen erkennen und seinen Willen zu erfüllen, damit es uns gut geht. Der Herr macht es immer so, dass es uns gut geht. Darin liegt der Wille Gottes. Und möge der Herr uns reichlich segnen und bewahren vor jeglicher Bosheit, Sünde, Gottlosigkeit. Im Namen Jeschua. Amen.